Hallo liebe Hörer, hier spricht Pavao Berwan. Ich wünsche euch allen viel Spaß bei der geilsten Radiosendung der Welt, Legendär on Air.
Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Herzlich willkommen bei Legendär on Air, Ausgabe 88 unserer Weihnachtsausgabe, Weihnachtssendung. Mein Name ist nicht Roland Brenner, mein Name ist Christian Horner. Ich bin auch im Team Legendär on Air, bin aber normalerweise im Hintergrund, ein bisschen in der Sendungsvor-Nachbereitung tätig. Ein paar von euch kennen mich wahrscheinlich schon. Und unser Lieblingsmoderator hat mich heute mit dieser ehrenvollen Aufgabe betreut, dass ich die Einleitung machen darf. Geplant war ja eigentlich, dass der Herr Brenner Senior noch gar nicht da ist um die Uhrzeit, weil er sich von seinen, soll man sagen, Adjutanten in der Berufsschule Kremsmünster lustigerweise die Weihnachtsfeier am selben Tag einplanen hat lassen wie legendären Er, was ja überhaupt schon mal gar nicht geht. Da habe ich schon geschimpft, dass er da seine Leute besser im Griff haben muss. Aber dankenswerterweise hat er mir in David sein Technik-Zivi an meine Seite gesetzt, der da mir bei der Einleitung ein bisschen behilflich sein darf. Und mir jetzt aufgefallen ist, dass ich Ausgabe 88 gesagt habe, wir sind wieder zu unserer ursprünglichen Zählweise zurückgekehrt, weil, wenn wir so brav weiter dann, hätten wir nämlich genau in einem Jahr, in einem Dezember 26, Ausgabe 100. Und für die Ausgabe 100, wenn wir brav sind und so weiter dann, ich hoffe, ihr wollt uns auch noch so lange hören, haben wir uns was Besonderes überlegt, der Roli und ich zumindest, und das darf er dann vielleicht selber ankündigen, weil damit wir ja nicht mehr rauskommen aus der Nummer. Es wird auf jeden Fall eine Überraschung. Und schauen wir mal, ob wir die anderen aus dem Team legendären Jahr noch dazu ins Boot holen, da mitzuziehen in einem Jahr, wenn wir die Ausgabe 100 feiern. Letzte Ausgabe des Jahres, kaum hat man sich an die Jahreszeit gewohnt, ist es auch schon wieder vorbei. Wir haben der Baxi grüht natürlich wieder, wir haben Punsch, wir haben Glühwein, wir haben jede Menge Gäste im und ums Studio. Es wuselt, wir haben den berühmt-berüchtigten Lohr-Punsch, berühmt deswegen, weil er meistens verdammt gut schmeckt. Berüchtigt ist er deswegen, weil wir eigentlich nie so genau wissen, was wir eigentlich reinschütten. Aber es haut eigentlich immer gut hin. Was können wir nur erzählen? Ja, wir sind auf jeden Fall motiviert, dass wir nächstes Jahr auch noch euch Sendungen liefern. Und ich hoffe, ihr motiviert uns auch noch weiter, damit wir auf jeden Fall zur Ausgabe 100 kommen. Weil genau dann werden die alten Radiogesichter mutig und haben sich was einfallen lassen. Ja, es ist kurz vor Weihnachten und ich hoffe, ihr habt euren Lieben schon ein bisschen Weihnachtsgeschenke aus dem Lask-Fanshop gekauft. Vielleicht eine schöne Haube oder einen schönen Schal. Und wo geht man hin, wenn man nicht in Lask-Fan schon beikaufen geht, wenn man ein Lask-Fan ist, ja, hoffentlich dann auf die Landstraße in Linz und kauft dort Geschenke. Jetzt, wenn ich einmal schon die Gelegenheit habe und da sitze, muss ich auch einmal kurz ein bisschen Werbung für unsere Webseiten machen, weil der Roli vergisst immer, dass wir die auch noch haben. legendäronair.jimdo.com. Also da findet ihr eigentlich alle News rund um die Sendung, wo man es hören kann, wo man es nachhören kann. Alle relevanten Informationen wesentlich einfacher wie auf Facebook und Instagram. Also bitte hin und wieder reinschauen. Ich werde es ihm wohl ja wieder mal sagen, er darf die ruhig hin und wieder mal erwähnen, weil ich kümmere mich darum, dass die aktuell gehalten ist. Der lässt sich unter den Tisch fallen, der das gefrasst. Ja, wo kann man uns nachhorchen? Auf Spotify, Deezer, Apple Music, Audible und natürlich weiterhin auch kostenlos bei CBA. Wie gehabt, also wer kein Streaming-Abo hat, muss sich keins zulegen. Und wenn man uns nicht live hören kann, kann man es auch immerhin nur regelmäßig nachhören auf alle möglichen Kanäle. Ja, was erwartet euch heute? Jede halbwegs seriöse Sendung braucht einen Jahresrückblick mit Gästen und Prominenten. Aber wir haben uns gedacht, das reicht nicht. Nicht nur seriöse Sendungen brauchen sowas, sondern auch wir. Deswegen ist das heute einmal ein großer Punkt für uns. Darüber hinaus feiern wir ein Comeback des Jahres. Da kommen wir nachher auch noch beim Loa Kamin-Gespräch darauf zu sprechen, was das ist. Wie immer gibt es viel Improvisation, viel Spontanes und mit hoffentlich viel Spaß für euch und für uns, weil das einzige Konstante bei Legendär und er ist die Improvisation und das Team und die guten Seelen rundherum. Und für das sind wir sehr, sehr dankbar, dass wir da immer viel Unterstützung kriegen von allen möglichen Seiten, dass die Sendung mit Herz und Leben erfüllt wird und dass wir es weiterhin auch alle miteinander gern machen. Aber damit wir auch was Besinnliches haben, hören wir uns jetzt ein schwarz-weißes Weihnachtsmärchen aus der Feder von Günther Waldhör und vom Roli Brenner. Viel Spaß, bis später und stay tuned.
Freiheit für den ASK, ein Weihnachtswunder, in Schwarz und Weiß. Erlösung am 24. Dezember. Für uns, dem Volk der schwarz-weißen Athletiker, erfüllte sich an einem Weihnachtstag ein lang gehegter Wunsch. Es geschah an einem verregneten Dienstag Anno Domini 2013. An diesem Tag sollte das geschundene und gebeutelte schwarz-weiße Volk ein besonderes Weihnachtsfest feiern, ausgerechnet in jener dunklen Zeit, als ein durch und durch blau-weißer Statthalter, der Rote Klaus, die Heimat unseres ASK regierte, wurde es ein Fest, von dem man sich heute noch mit feuchten Augen erzählt, da es für den dahinsiechenden Linzer ASK die Freiheit und so etwas wie eine kleine Wiedergeburt bedeutete. Doch um die ganze Geschichte voller Emotionen zu verstehen, muss man noch viel weiter zurück in die weniger ruhmreiche Historie des schwarz-weißen Volkes blicken. Seit mehr als 100 Jahren erfreuten sich die Menschen daran, sich jede Woche bei einem Ballspiel in großen Scharen zu versammeln, sich vereint den heftigen Emotionen rund um dieses Fest hinzugeben. Manchmal freute man sich zusammen, manchmal tröstete man sich in der Gemeinschaft der Gleichgesinnten, aber immer hielt man die Farben und Symbole voller Stolz hoch, in guten wie in schlechten Zeiten. Zur Jahrtausendwende, als der ASK schwer angeschlagen am Boden lag, hatte ein neuer Regent die Macht über das schwarz-weiße Imperium übernommen, ein dem Fußballvolke bisher Unbekannter, den alle nur PMR nannten. Dieser neue Regent war zwar kein Freund des vom Volk verehrten Ballsportes, aber er bewies den Mut, sich dieser Aufgabe zu stellen, als viele andere zögerten. Anfangs wurde er von seinem neuen Volk wohlwollend empfangen. Schließlich hatten zuletzt mehrere seiner Vorgänger freiwillig oder unfreiwillig den Thron wieder verlassen. Einen von ihnen, so erzählt es die Geschichte, den das Volk besonders liebte, weil er Reichtum und Erfolg versprach, traf ein jähes und unschönes Ende. Er hatte für all seine Versprechen und Ideen leider mit Fremdengold bezahlt, und so kam es, dass er den Platz an der Sonne für einige Zeit mit einem dunklen Verlies tauschen musste. Nun aber, mit Regent PMR, sollte alles anders und besser werden. In den Augen des gemeinen Volkes konnte es ja auch fast nicht mehr schlechter werden. Voller Eifer legte der Regent los. Auch seine Tochter ließ er hart für die vielen neuen Ziele arbeiten. Einiges gelang, vieles aber auch nicht. Es stellte sich heraus, dass der Regent die Sprache des schwarz-weißen Volkes nicht verstand. Viel zu lange war er mit dem Volk der gelben Filzkugeljäger unterwegs gewesen, ein Volk mit anderen Werten und Gebräuchen. Auch der Versuch, seine Tochter die Sprache und Gefühle des schwarz-weißen Volkes erlernen zu lassen, scheiterte letztendlich. So kam es, dass die Schatzkammer im Reiche des PMR immer leerer wurde und die Konflikte mit anderen Regenten und einflussreichen Personen sich immer mehr häuften. Noch viel schlimmer war es jedoch, dass sich auch das Volk immer mehr von ihm abwandte. Öfter, immer öfter, gab es auch Konflikte mit anderen Regenten und mit dem eigenen Volk. Das schwarz-weiße Volk war gebeutelt von Not und Elend und Missachtung durch den eigenen Regenten. Als die Lage schon bedrohlich wurde, hatte dieser jedoch eine großartige Idee. Mit List und Überredungskunst holte er einen Mann an seine Seite. Ivo von Rawatzka, ein wahrer Held des runden Leders, der eigentlich, so munkelt man, in ein viel größeres und angeseheneres Reich gepasst hätte. Dieser sollte die heiß ersehnten Erfolge bringen. Auch holte er den einen oder anderen glamourösen Hofnarren und Minnesänger, um das Volk zu besänftigen. Es seien hier nur der einzigartige Johann von Hüttendorf und Junker Anton aus Favoriten erwähnt. Doch auch diese konnten die Geldbeutel des Volkes und der reichen Fürsten nicht öffnen, und so leerten sich die Schatzkammern und das Volk darbte dahin. Nicht nur richtete sich der Zorn des schwarz-weißen Volkes gegen den autokratischen Regenten, auch die Kunst der Ligakaiser ging verloren. Und es kam, wie es kommen musste. Der ASK fiel in Ungnade und wurde in ländlichere und trostlose Gebiete zurückgedrängt. Man war gezwungen, sich gegen die Völker aus Karlsdorf, Lafnitz und Allerheiligen zu behaupten. Das erzürnte das Volk im schwarz-weißen Reiche sehr. Es gab seinem Regenten PMR die Schuld für diese Schmach. Doch dieser hatte wieder, vielleicht ein letztes Mal, eine Idee. Er holte seinen bislang erfolgreichsten Strategen für das Lieblingsspiel seines Volkes zurück nach Linz. King Karl wurde dieser Hoffnungsträger von den schwarz-weißen Untertanen genannt. Mit ihm kamen oder blieben auch andere wackere neue Krieger. Die Hoffnung und langsam auch die Erfolge kehrten zurück. Die Emporkömmlinge aus der Vorstadt konnten letztendlich in die Schranken gewiesen werden. Leider hatten diese schwere Zeiten dem Regenten PMR so sehr zugesetzt, dass er traurig und trübsinnig wurde und mehr seine Pflichten vernachlässigte. Einzig seine Tochter und ein paar getreue Mitarbeiter versuchten, das Reich vor dem gänzlichen Untergang zu bewahren. Als nun auch noch die wichtige Schlacht um den Platz an der Sonne gegen die Söldner aus Klein-Dosenburg verloren ging, entlud sich der Zorn des Volkes endgültig und verlangte vehement die Abdankung des PMR. Die Lage schien hoffnungslos, zumal einige einflussreiche Fürsten den Regenten schon mehrmals zum Abdanken drängen wollten, da sie sahen, wie nah das Reich dem Untergang war. Viele Versuche scheiterten. Das Volk hatte beinahe schon die Hoffnung aufgegeben, als sich ein letztes Mal die Ritter der Freundesrunde versammelten und all ihr Gold aus deren Beuteln in eine Kiste zusammenwarfen, in der Hoffnung, dass dieser Regent dieses Lösegeld für die Regentschaft annehmen würde. Unterstützt von weiten Teilen des Volkes und auch von dem größten Teil der Würdenträger des Landes, machten sie sich auf, um dem PMR die Entlohnung für sein Andenken zu überreichen. Unterstützt von weiten Teilen des Volkes und auch von dem größten Teil der Würdenträger des Landes, machten sie sich auf, um dem PMR die Entlohnung für sein Abdanken zu überreichen. Ein riskanter Schachzug, denn vielleicht gab es außer der uneingeschränkten Dankbarkeit des schwarz-weißen Volkes ja auch nichts zu gewinnen. Doch die Ritter der Freundesrunde hatten ein Herz, das tief für Schwarz-Weiß schlug. Und so wurde ein Treffen mit dem Regenten vereinbart. Nun sind wir wieder an den Beginn der Geschichte zurückgekehrt, den Weihnachtsabend des Jahres 2013. Es regiert der rote Klaus die Stadt und selbst dieser konnte das Treffen der wackeren Freunde mit dem Regenten PMR nicht verhindern. Schnell hatte sich die frohe Kunde im Volk verbreitet und wer nicht selbst an den Ort des Treffens reisen konnte, erwartete die Botschaft sehnsüchtig auf allen möglichen Wegen. Viele hielten bei der Vorbereitung des Weihnachtsfestes gespannt inne. Einige waren dabei unkonzentriert. So manches Vanillekipferl wurde nervös in den Mund geschoben und so manche Christbaumkugel einfach irgendwo hingehängt. Manche hielten für die schwarz-weiße Kugel den besten Platz am Baum bereit, um dieser dem Anlass entsprechend einen würdigen Platz zu verleihen. Und dann die Erlösung. Durchs ganze Land hallte die frohe Kunde. Der ASK ist frei. Für viele war dies das größte Weihnachtsgeschenk. Auf jeden Fall eines, an das sich noch viele Generationen von Schwarz-Weißen mit Stolz und vielleicht auch Tränen der Freude erinnern werden. Das ist die Sage vom Schwarz-Weißen Weihnachtswunder 2013. Wie die Geschichte weitergegangen ist, könnt ihr gerne in den alten Folgen von Legendär on Air nachhören. Stay tuned und ein frohes Weihnachtsfest!
So, frisch zurück von der Weihnachtsfeier der eigenen Firma, das ist einmal eine Leistung. Meine zweistündige Rede habe ich gekürzt auf 12 Minuten. Die Suppen habe ich eingelöffelt und bin sofort dann losgefahren, um pünktlich bei der Sendung zu sein. Der schwarz-weiße Weihnachtswunder von 2013, die Insider haben sie erkannt. Der Text ist grundsätzlich von Günter Waldhür. Ich habe mir ein bisschen noch beteiligt und habe da ein bisschen herumgefeilt dran und wunderbar eingesprochen hat denn die Bettina, meine Lebensgefährtin. Jede Ähnlichkeit mit bekannten und realen Personen ist nicht zufällig, sondern voll beabsichtigt, würde ich jetzt einmal dazu sagen. Ich hoffe, dieser Versuch kommt ein bisschen an und vielleicht gibt es einmal wieder ein Weihnachtswunder oder eine Geschichte, die wir als kleines Märchen verpacken können. Wir starten nach einer kurzen Liederpause mit dem Jahresrückblick 2025 und der heißt Achterbahn der Gefühle und ich glaube, das trifft es relativ gut. Bleibt dran, nach der Musikpause geht's los mit dem Jahresrückblick. Die Insider werden es erkannt haben, bei dieser Geschichte handelt es sich um die Übernahme durch die Freunde des LASK 2013. Ein Insider muss man aber auch sein, wenn man den ersten Gast, den ich heute begrüße, kennt. Er hat zwar gesagt, er hat 31 Tore in der U21 geschossen, aber für die erste Mannschaft hat es nie so ganz gerecht. Aber die Insider werden wissen, wenn ich sage Amir Topalovic, dann haben sie zumindest schon mal ein Bild vor sich. Amir, hallo, grüß dich.
Schönen guten Abend.
Du bist eine LASK-Legende für mich. Weil das genau in der Zeit, du hast beim LASK gespielt, zu der Zeit, wo ich am engsten oder am nähersten dran war beim LASK, also wo ich so mein Fan-Dasein mal so richtig entwickelt habe. Wann warst du beim LASK genau?
Zuerst mal möchte ich sagen, also ich weiß nicht, ob ich eine Legende bin. Also
für mich schon. Ja. Jeder, der da in diese Sendung eingeladen ist, muss zumindest einen Legendenstatus haben bei mir. Ja, okay. Und wenn du bei mir einen Legendenstatus hast,
dann geht's.
Dann hast du ihn bei allen anderen auch. Weil das,
normalerweise sind so Legenden also eher tot, sage ich einmal, ich lebe also, Gott sei Dank.
Hey, dann kann ich es ja nicht einladen. Ja, dann kann ich ja nicht einladen.
Nein, aber ich sage, okay, danke, das finde ich sehr nett. Und ist eine große Anerkennung für mich. Ich war beim LASK von 1985 bis 1990.
Sechst. Und da in der Zeit bin ich so richtig zugewachsen zum LASK. Und jetzt nur was. Eine Legende ist bei uns einer, den wir sich gemerkt haben.
Okay.
Und du warst einfach für mich einer, den habe ich mir gemerkt. Aufgrund deiner Statur, deiner Frisur.
Ja, da habe ich einmal Haar auch gehabt.
Also jeder, der Amir Topalovic googeln möchte, weiß, was ich meine.
Okay.
Da habe ich mich nie gefürcht als Fan. Da waren wir sogar miteinander ins Vorwärtsbeisel gegangen, wir zwei. Ja. Das weiß ich ausgegangen, ich hätte mich nie gefürcht mit dir. Weil du einfach körperlich warst, einfach immer voll austrainiert. War das von klar auf schon so bei dir?
Ja, ich habe eigentlich gute Gene von meinem Vater mitbekommen. Mein Vater war ein normaler Arbeiter und hat aber immer schwere Arbeit geleistet und war eigentlich irgendwie ein Vorbild auch für mich. Er hat immer so ein bisschen Liegestütz gemacht und so weiter und so fort. Und ich habe da ein bisschen nachgeeifert. Aber zu der Zeit hat es ja so Athletiktrainer und Fitnesstrainer eher nicht so gegeben. Also ich kann mich erinnern, da hat der Max Schweighardt das erste Fitnessstudio da in Linz eröffnet. Und ich war das erste Jahr beim LASK. Und dann habe ich mir gedacht, ich schaue mal da rein. In so einer Kraftkammer drinnen, und das hat mich fasziniert. Aber es war halt dann auch so, es war Unmut, wenn ich dann zum Training gegangen bin, haben die meine Jungs, meine Mitspieler, haben gesagt, ja, Stami, willst du vielleicht Bodybuilder jetzt werden? Also das war eigentlich eher verpönt, in einer Kraftkammer zu trainieren. Und das hat mich dann schon, also ich war mir dann nicht sicher, mache ich das Richtige, aber ich habe im Laufe der Zeit habe ich mitgekriegt, wenn ich da meine Muskulatur in einer Form trainiere, dass ich schneller geworden bin, das Stellungsspiel ist besser geworden, das Zweikampfverhalten war besser, ich war doch im defensiven Bereich, habe ich damals begonnen beim LASK. Und das hat mich schon also physisch stärker gemacht und ja, dann habe ich eigentlich weitergemacht. Und heute ist es, heutzutage ist das gar nicht wegzudenken.
Also wenn man von ein paar Liegestütze so ausschaut, dann fange ich morgen an.
Nein.
Wie viel 100 braucht man da, glaubst
du? Ja, schon ein paar.
Okay. Schon ein paar. Nein, fange ich doch nicht an. Ja. Ein weiterer Gast in der Runde ist der Josef Digruer. Jetzt wechseln wir, das ist ein Fan. Mhm. Kennst du ihn Amir überhaupt noch? Hast du ihn da spielen gesehen irgendwann einmal?
Unter dem Namen ist er mir nicht mehr geläufig, ehrlich gesagt. Ja. Wobei das die Zeit war, wenn du sagst, du warst von 85 bis 90 dort, das war auch ungefähr die Zeit meiner Berührungspunkte, meiner ersten, beziehungsweise meine allerersten Berührungspunkte mit LASK, wenn ich mich zurückerinnere, war die Zeit von einem Andy Roth. Der hat bei uns in der Siedlung gewohnt und der hat ein ganz erkennbares LASK-Werbungsauto gehabt, also von dem Zeitpunkt schon hingekommen. Aber wenn ich denke, dass ich dann bewusst ins Stadion gegangen bin, also selber ohne mitgezahlt worden zu sein und meine erste Dauerkarten gehabt habe, das war zu Zeiten von Gigi Westerthaler, das war glaube ich 91, genau, ja. 92, so, da haben wir sie dann glaube ich knapp versandt.
Ja. Aber Josef, wenn ich sage, das ist eine LASK-Legende, würdest du das dann unterschreiben?
Mit Bleistift. ja, definitiv. Ich kenne...
Richtige Antwort.
Ich kenne dann nur von der Jetztzeit. Ja. Du hast ja die Damen dann, glaube ich, mal... Nein,
da kommen wir noch dahin. Da kommen wir noch hin. Nicht spoilern. Nicht spoilern. Ja. Wir kommen da noch hin. Wo ist sie? Du bist eine Fan-Legende, also... Du musst den Amir kennen.
Ich kenne ihn schon, ja. Wir sind ja dann eh angestiegen und der Amir ist dann zuvor wieder steuer gegangen, aber man denkt, ja, das kann doch nicht sein.
Echt?
Ja, ja, der ist dann zweimal zuvor wieder sogar gegangen, glaube ich, dazwischen. Mal war irgendwo?
Nein, einmal.
Einmal, ja, nein, genau. Aber ich, genau. Und ja, sein Karriereende hat er dann ja eh in den Speckgürtel von Lenz und dem Müffel ein bisschen. Letzte Station war, glaube ich, auch nicht am Babenberg-Lenz.
Genau, dort, wo ich eigentlich dann begonnen
habe
zum
Fußballspielen. Da kam, das ist auch ein Verein von mir, wo ich gerne helfe, weil da kann ich nicht, da brauche ich nur beim Bahnhof aussteigen und umgehen und dann schauen wir die Spiele an.
Also, wo sie braucht man nicht extra vorstellen, denn das ist unser Oberstatistiker. Also, wenn ich da irgendeine Frage habe zu irgendeinem Spiel oder so, melde ich mich bei Bayern. Ja, und der vierte im Bunde ist ja einer, der war bei der letzten Sendung noch 10 Kilo schwerer.
Danke.
Und ist jetzt ein junger, schlanker Bursche wieder und ich habe mich schon gefragt, wie er da tut, aber er will mir sein Geheimnis noch nicht ganz preisgeben. Die LASK-Fans da draußen, die kennen ihn. Jürgen Pahn ist bei uns gern gesehener Gast. Hallo Jürgen.
Hallo, grüß dich.
Jürgen, ich habe zuerst gefragt, darf man das schon sagen? Es gibt Neuigkeiten, was dich mit dem LASK jetzt wieder in Verbindung bringt. Gerne. Willst du uns das noch erzählen?
Du oder ich?
Na du ich weiß ja nicht die Details, ich weiß nur das, was ist.
Ja, also wie gesagt, ab 1.1.26 bin ich beim Andi Wieland, bei den LASK Amateure dabei. Freut mich irrsinnig. Wir haben da 3-4 Gespräche geführt mit Valentin dazu. Und ja, ist eine reizvolle Aufgabe. Ich kenne den Andi von Untersimbrunn, wo wir gemeinsam gespielt haben. Ich habe gespielt und er war mehr Zuschauer. Und von da kennen wir uns her. Und die Gespräche waren super und ich freue mich irrsinnig auf die Aufgabe.
Ja, das gefällt mir auch, dass jetzt die schon langsam wieder der Verein draufkommt, dass man alte, wohlverdiente LASK-Kicker auch mit einbinden kann in die Arbeit beim Verein. Der 12.12. habe ich jetzt nämlich geschaut, war ein eher wechselhaftes Datum für den LASK. Wolse, du bist der Statistiker, heute vor einem Jahr genau, was war da?
Wir sind in Florenz.
0-7 in Florenz. Also das war jetzt nicht das Ruhmesblatt schlechthin. Wobei, es war, da hat sich schon abgezeichnet, dass der Herr Schopp nicht lang Trainer sein wird bei uns. 4 Jahre vorher hat es schon ein bisschen besser ausgeschaut. Wo ist sie? 4 Jahre vorher?
Was war 4 Jahre vorher? Was
haben Corona? Wir? Geisterspiel in Wien?
In Wien. Frag mich was Leichteres.
Austria.
Haben wir einen Elfmeter verschossen? 1-1, Renner, Elfer verschossen.
Nein.
War das nicht das?
3-2 gewonnen.
Ich meine, das war
3-2 in Wien unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Ja, aber
okay, möglicherweise.
Dann war das ein Jahr später.
Möglicherweise. Sollte da draußen nur ein Oberstatistiker sitzen, schaut es mal schnell nach und schickt uns ein PN oder schickt uns was über Instagram. Aber ja, ich habe mir aufgeschrieben, 3-2 Auswärtssieg gegen die Austria.
Ja, kann ja sein.
Und das war auch für sich auch das Spiel, wo dann, wobei dann der Jürgen Werner draufgekommen ist, dass er doch lieber zur Austria gehen will und nicht bei uns bleibt und uns dann Richtung Austria verlassen hat. Das war damals so Corona 21, irgendein Lockdown oder ohne Zuschauer, irgendein so ein Spiel. Und vor 6 Jahren, das ist nur eigentlich 6 Jahre, klingt gar noch nicht so lang, vor 6 Jahren, haben wir 3-0 gegen Sporting Lissabon gewonnen. 3-0. Das ist ein sensationelles Spiel gewesen. Ja, und wenn ich da jetzt so ein bisschen den zurückschaue, diese 6 Jahre, wer da so gespielt hat, da werden mir die Augen wieder feucht, weil das nämlich eine super Partie war und wir haben damals gespielt in folgender Aufstellung. Ja, jetzt muss ich meine Vorbereitung ein wenig sortieren. Alex Schlager im Tor, da war er noch blutjung. Philipp Wiesinger, Gernot Trauner, Peter Filipovic in der Verteidigung. Außenbracker, Ramftl und Botzmann, die sind auf der Linie marschiert und haben reingehauen, was reingegangen ist. Der Kampf sah im Mittelfeld James Holland und Peter Michal. Und vorne der obeinigste Kicker, den ich je gesehen habe. Der obeinigste Kicker, den ich je gesehen habe und der überhaupt nicht so ausgeschaut hat wie einer aus dem Land, wo er eigentlich herkommen ist. Ja, keiner? Der obeinigste Kicker, den es gegeben hat, kann man auf YouTube nachschauen.
Der Bialy Baske.
Nein, das war, der hat nie bei uns gespielt, wo ist ich?
Ja, aber der war fast damit sonst gekommen, 1992.
Okay. Joao Klaus. Der blondeste Brasilianer, den ich je gesehen habe. Und mit solchen Ohrhaxen. Und links und rechts hat er die Assistgeber in Dominik Frieser und in Thomas Goiginger gehabt. Die haben alles reingehauen, was so reingegangen ist. Das ist erst 6 Jahre her und wir haben Sporting Lissabon 3-0 reingehauen. Waren dann, glaube ich, Tabellenführer sogar in der Euroleague. Also das waren sensationelle Zeiten. Trainer?
Das wollte ich gerade fragen. Trainer vor 6 Jahren.
Es waren so viele dazwischen.
Ja. Ja, das ist genau einer von den.
Vor 6 Jahren. Der Beilaufzeit.
Genau. Das muss man jetzt ein bisschen erklären.
Das Leiberl hätte ich eigentlich nicht anziehen können.
Valerian Ismael, okay, hat damals nur die Früchte, glaube ich, geerntet, die ein Herr Glasner gesät hat. Und hat da wirklich, also da haben wir wirklich in der Euroleague eine richtig gute Rolle gespielt. Das zum heutigen Tag. Wir machen aber heute den Jahresrückblick 2025 und wir haben es ja schon angesprochen, es hat eine ganze Reihe von Trainern gegeben in dieser Zeit. Und ich habe einmal die aufgeschrieben, die alle 25 Trainer waren. Das waren, naja, eigentlich 3 Trainer und 2 Interimstrainer. Gehen wir es der Reihe noch einmal durch. Markus Schopp. Markus Schopp hat überraschend, also für mich überraschend, damals die Hartberger verlassen. Jürgen Hast du das ein bisschen verfolgt?
Auf alle Fälle, war schon überraschend damals.
Ja.
Aber ich glaube, das war sehr reizvoll für ihn, glaube ich, diese Doppelfunktion, was er damals auch beim LASK bekommen hat. Ich glaube, wenn es nicht nur auf den Fußball bezieht, sondern auch, sage ich jetzt mal, die ganzen Rundum-und-Um-Geschichten, Spielerverpflichtungen und so weiter, glaube ich, war das, eine reizvolle Aufgabe. Und darum, glaube ich, hat er auch verlassen in Hartberg. Mhm. Und ja, ist dann leider gescheitert.
Ja. Hat sich das vielleicht ein bisschen anders vorgestellt? Amir, hast du das irgendwie verfolgt?
Ich glaube generell, heutzutage als Trainer ist ein sehr schnelllebiges Geschäft. Und ich muss schon sagen, also wenn du Erfolg hast, ist alles eitle Wonne. Aber wenn man da beginnt, Partien zu verlieren, dann gerät man sehr schnell in Kritik. Mhm. Und es ist halt so, der LASK ist ja ein Top-Verein in Österreich und da sind die Ansprüche schon sehr hoch, berechtigt hoch. Und da muss man schon wissen, wenn man zum LASK kommt, welche Aufgabenstellung du als Trainer hast und welche Anforderungen eigentlich gestellt werden. Ja.
Okay. Josef, was hast du gedacht? Jetzt kommt der Job. Heureka oder, naja, schauen wir mal.
Von seiner Vita her habe ich mir schon gedacht, jetzt geht's los, jetzt starten wir durch. Ja, weil er hat wirklich einen sehr guten Ruf gehabt, super Arbeit geleistet bei Hartberg. Ich war dann eher im Lauf der Saison dann überrascht, dass dann doch nicht so grand ist, dass er dann offensichtlich nicht so zu uns passt. Ja.
Ja, mit Hartberg hat er große Erfolge gefeiert. Also, du hast einige Trainer schon in deiner Fankarriere erlebt. Hättest du geglaubt, dass das so schnell und also, ich will nicht einmal sagen, unerfolgreich endet?
Vom Job das. Mhm. Der ist am Ostermontag dann entlassen worden. Mhm. Ja, am Anfang habe ich geglaubt, ja, das wird jetzt passen. Am Ende hat man gesehen, es ist nichts geworden richtig. Mhm. Er hat zwar 4 Meisterschaftssiege in Folge gefeiert, dann, bevor er entlassen worden ist, aber man hat keine Entwicklung gesehen. Mhm. Mir ist vorgekommen, er hat die Mannschaft nicht erreicht.
Mhm. Also vom Punkteschnitt her, 1,68, könnte man sagen, war er ja nicht so unerfolgreich. Also wenn man das Einzige, was halt war, ist, oder was ich mir gedacht habe, ist die Spielweise, die man sich erhofft hat, ist nicht gekommen. Also ich habe dann bemerkt, halt auch dieses hinten hin und her geschirbert, das war halt nicht zielführend und auch nicht schön zum Anschauen, ganz ehrlich. Jürgen, wie würdest du sagen, ist erfolgreich sein oder schön spielen wichtiger? Es ist eigentlich eine Suggestivfrage,
ja,
oder?
Absolut, ja. Es spielt vielleicht alles zusammen, die zwei Sachen, aber es ist natürlich, wenn man als Fan sieht, oder als Verein, das sind, oder als Spieler oder als Trainer, das sind ganz unterschiedliche Parameter, wo jeder, sage jetzt mal, sich herantastet. Und ich glaube einfach, wenn ich jetzt als Fan sehen würde, dann würde ich einfach sagen, ich würde einen attraktiven Fußball sehen. Aber ich war schon beim LASK, da haben wir 5-3 verloren, 7-5 verloren, solche Geschichten, weil wir einfach alles nach vorn geworfen haben und aber hinten, sage jetzt mal, ein Scheunen da war. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, ich glaube einfach, dieser Stil, dieses Herumgeschiebe, was du jetzt gemeint hast, das ist heutzutage fast ganz normal in jeder Mannschaft. Ob es dann zum Erfolg führt, ist was anderes. Aber es ist einfach.
Ich habe den Eindruck gehabt, das hat er anfällig gemacht auf Pressing. Und da hinten nur,
natürlich,
will nicht sagen mutlos, aber da hinten hin und her schiebst. Irgendwann einmal sind sie draufgekommen, okay, die schieben Männer hinten hin und her, drucken wir mal drauf und dann.
Ja klar, das haben wir schon die natürlich auch die Gefahr dahinter.
Also es war nicht so schön anzuschauen und letztendlich hat er dann... Vom Punkteschnitt 1,68 ist doch nicht schlecht.
Finde ich auch.
Also da müsste man, sagen wir mal, mit einem Schnitt in dem ungefähr Mittelfeld muss mindestens sein, 1,68. Ja, aber es hat leider dann der Herr Ritscher übernehmen müssen, wo er dann gleich einmal die ersten 3 Spiele vollkommen erfolgreich, hat man sich gedacht, oha, jetzt kommt wieder so eine Interimslösung, die zur Dauerlösung wird. Insgesamt, glaube ich, hat er ja 7 Spiele gehabt, wo er nicht unerfolgreich war bis zur Pause. da hat man schon gewusst, okay, da auf irgendwas warten sie, ja? Glaube ich halt. Kennt einer von ihr kennt sicher, du kennst ihn sicher.
Ich kenne, ja. Nein, ich finde, dass er das hervorragend gemacht hat. Es ist ja auch nicht so einfach, wenn der Cheftrainer entlassen wird, dass du einfach dann die Mannschaft übernimmst und dann erfolgreich da die Meisterschaft bestreitest. Also als Außenstehender ist immer ein bisschen leichter, aber wenn du da mittendrin statt nur dabei bist, dann... Der Jürgen weiß das eh, da herrschen dann andere Gesetze, ja, akzeptieren dich die Spieler, du bist gleich da, du musst sofort Leistung zeigen, sofort punkten und ich finde, dass er das hervorragend gemacht hat. Das ist ein junger Mann, glaube ich, mit einer großen Zukunft, mit einer Perspektive, ja, wenn er so weiter tut.
Und ein Punkteschnitt von 1,81, die kurze Zeit. Josef, hast du geglaubt, dass der bleibt? Oder hättest du das gewünscht, dass er bleibt?
Er hat momentan, ja, wie du es gesagt hast, durchgestartet, ja. Aber ich habe ihn nicht einordnen können, ja. Das war, weiß nicht, wie man sich dann daran gewohnt hat, dass er da ist, war er dann eh schon wieder weg. Ne?
Diese Situation kommt mir noch des Öfteren.
Das größere Problem war sicher, dass am Montag ist der Shop entlassen worden, ja. Und Dienstag haben wir schon das Meisterschaftsspiel, ja, in Klagenfurt gehabt. Ja. Da muss er einmal eine Mannschaft zusammenstellen und wissen eigentlich, was er für einen Plan hat. Der hat ja keine 24 Stunden Zeit gehabt. Genau.
Aber Gott sei Dank war er ja trotzdem immer wieder die Konstante, die geblieben ist. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, Jürgen, dass man das einen in der Mannschaft gibt, der konstant da ist und
auf alle Fälle,
Bescheid weiß, wie es rennt.
Ja, wenn du alles austauscht, dann startest du bei null und das dauert dann Wochen, bis das, der Trainer, der neue Trainerstaff, da im Endeffekt die Idee drinnen hat und wenn einer bleiben kann oder soll, dann man sieht es ja.
Zumindest ein bisschen eine
Kontinuität. Genau.
Ja, und das genau ist passiert dann nämlich, dann hat man den ganzen Staff, dann hat man mal austauscht. Dann ist der João Sacramento dahergekommen, hat einen Lebenslauf gehabt, wo man sich dachte, boah, Respekt. Ja. Und da kommt jetzt der absolute nächste Superstar, der will sich endlich beweisen. Und hat aber natürlich, und das ist ja heute üblich, dass ein Trainer seinen ganzen Staff mitbringt. Ja. Amir, warst du schon immer im Staff von Markus?
Also es war so, dass ich, dass ich Nein, aber vom Trainerstaff her, jetzt auf das zurückzuführen, also es war sehr, sehr auffällig. Es waren, teilweise habe ich mir gedacht, es sind mehr Trainer auf der Bank als wie Spieler. Ja. Und ich glaube, die zwei Kulturen auch sind da aufeinander getreten. Und da hast du halt die österreichische Kultur, die sehr, sehr strikte, professionelle. Möchte aber nicht sagen, dass die anderen Trainer, aber von der Sprache her, von der Umgangssprache, glaube ich, dass da schon sicher die eine oder andere Geschichte nicht so leicht war für den Trainer, dass er, ich weiß nicht, wie viele Trainer das da waren, ich habe mir mal eine Partie angeschaut und da, ich glaube, dass da schon das nicht angenehm war für ihn. Und ich meine, ich persönlich habe ihn nicht kennt, muss ich ehrlich sagen. Also er war für mich ein No-Name und ist auch wiederum, wenn du so als neuer Trainer kommst mit deinem eigenen Straf, du hast deine eigene Philosophie, glaube ich, sind da Schwierigkeiten schon von Haus aus vorprogrammiert.
Naja, die Philosophie hat er ja gleich mal am Anfang kundgetan. Josef, jetzt muss ich mal fragen, wie viele Chefs hast du oder bist du dein eigener Chef?
Nein, ich bin nicht mein eigener Chef. Ich habe ja einen Chef. Ein Chef und dann nur ein drüber.
Ein Chef und ein aber die sind alle drüber.
Genau.
Übereinander. Jetzt stell dir vor, du hast zwei Chefs und zwei Chefs, die immer parallel zueinander sind. Und die haben alle eine andere Idee von deiner Arbeit. Glaubst du, macht dir das dann so arbeiten mehr Spaß oder weniger?
Nee, ich weiß nicht, ob es einen Spaß macht oder ob es sinnvoll wäre, wenn es heute einmal hin und morgen hopp geht, ist wieder andere Frage. Ne? Und das hat man halt.
Genau, glaube ich, das ist das, was der Amir genannt hat, dass dann plötzlich zwei komplett verschiedene Kulturen kommen.
Die einheitliche Sprache, glaube ich, hat da ein bisschen.
Ja, also wir waren ja am Anfang von der ersten Pressekonferenz, ja, waren wir schon etwas angetan, also ich zumindest.
Du nicht? Ja, aber er war für mich auch immer wieder zu weit weg. Ich glaube, das ist der erste Trainer, mit dem ich kein einziges Wort geredet habe.
Okay.
Aber was hätte ich denn mit dem reden? Portugiesisch oder was? Weiß ich nicht. Aber er war einfach auf Distanz ein wenig. Er war einfach nicht da für mich.
Aber grundsätzlich, das, was er gesagt hat und die Philosophie, die er gehabt hat, war ja grundsätzlich, habe ich mal die erste Presse gekommen, wo ich mir gedacht, okay, wenn er das auf den Platz bringt, was er so an Philosophie hat, hätte ich mir gedacht, okay, das könnte was werden.
War er jetzt noch da?
Jürgen hat das genau richtig erkannt, hätte das auf den Platz gebracht, war er noch da. Er hat, weil wir schon beim Punkteschnitt sind, nur einen Punkteschnitt von 1,33 zusammengebracht. Und ich persönlich glaube ja, dass er sich das alles ganz anders vorgestellt hat da bei uns. Das glaube ich persönlich. Und dann ist er irgendwo nochmal draufgekommen und hat gedacht, okay, so einfach ist es dann doch nicht. Und so, auch wenn man ein schönes Stadion hat und wenn wir auch mal gegen Liverpool gespielt haben in den letzten paar Jahren, aber es ist jetzt dann doch nicht so der Über-Drüber-Verein, wo es, weiß ich nicht, wenn er alle trainiert hat, Messi und Co. hat der als Co-Trainer zumindest irgendwo nochmal, glaube ich, gehabt. Und dann hat er sich gedacht, okay, es ist jetzt nicht so einfach. Und dann kam diese Geschichte mit dem WhatsApp. Also dann wisst ihr die Geschichte überhaupt.
Also
es ist ein fehlgeleitetes WhatsApp in einer Gruppe aufgetaucht, wo die Portugiesen sich nicht besonders nett über die österreichischen Trainer geäußert haben. Und dann haben sie natürlich, also nicht einer, der Dorma-Trainer da, der Wuschelige. Wie der Kassen. Auf jeden Fall, ja, du weißt das schon wieder.
Nein,
okay. Ich schon gedacht, jetzt hättest du mich aber jetzt hättest mich wirklich beeindruckt.
Aber ich habe mir ein paar Mal angeschaut auf die Fotos, weil ich mir einfach.
Ja. Also der Herr mit der sehr eigentümlichen Frisur hat dann ein WhatsApp reingeschickt. Nicht du an mir.
Nein, also bei mir ist
der hat so ungefähr genau das Gegenteil von deiner Frisur. Ja. Aber der hat dann ein WhatsApp reingeschickt. So sagt es die Geschichte, die nicht sehr besonders nett über die anderen Trainer war, über die Österreicher. Und das aber interessanterweise noch ein Derby-Sieg. Mhm. Also in der Feierlaune vielleicht hat er den einen oder anderen Rotwein zu viel getrunken, der gute Mann, und hat dann ein WhatsApp in die falsche WhatsApp-Gruppen geschickt. Ich meine, es wäre für einer den Stein, dem das nicht schon mal passiert ist, aber hat es aber dann auch nicht mehr löschen können, rechtzeitig. Haben sie schon gesehen, dass die österreichischen Trainer laut und dann ist das Ganze losgegangen. Wenn jetzt der Turmer-Trainer einen Scheiß baut, Jürgen, du warst schon mal in der Hauptverantwortung als Trainer auch, hast dann den Turmer-Trainer nicht mehr mal gehabt, vielleicht auch einen Co-Trainer, und der einen Scheiß baut und so einen Scheiß baut wie der, was tatst du?
Ich glaube, dass da einfach eine Grenze überschritten ist. Ich meine, ich weiß nicht, was drin gestanden ist, ist einfach schwierig.
Es war nicht nett, also schon eindeutig. Und das ist ja wieder einfach die Geschichte, was der, wenn zwei parallele Trainerteams arbeiten und der eine schimpft über den anderen. Mhm. Es hat vielleicht auch was ausgesagt.
Über ja, auf alle Fälle. Ich glaube einfach, dass das Beste ist natürlich auch, dass man da die Zusammenarbeit einfach beendet.
Aber würdest du als Trainer, als hauptverantwortlicher Trainer, wenn der Torwarttrainer einen Scheiß baut, würdest du dann auch sagen, okay, dann gehe ich ja.
Schwierig zu sagen, also ich glaube, ich würde bleiben, glaube ich schon. Würde man einen neuen Torwarttrainer suchen, aber ich würde einfach die Arbeit oder die Zusammenarbeit mit dem Torwarttrainer einfach beenden. Ich meine, es kann passieren, es ist passiert, aber ja, dass er noch gegangen ist,
genau.
Und das habe ich dann für mich nicht einordnen können.
Gibt es in diesem Raum jemanden, der das verstanden hat? Dass der Haupttrainer geht, wenn der Torwarttrainer Mistbord. Ich habe es nicht verstanden, aber ich kann es interpretieren. Und das ist wieder das, was ich glaube, vielleicht auch nur meine persönliche Meinung, ich glaube, der hat eh nicht mehr wollen. Und hat einen relativ günstigen, großen Schild-Exit, hat er gesehen und hat sich gedacht, so, und jetzt gehe ich. Und ich glaube, zu derselben Zeit war irgendwas mit Mourinho, dass er wieder irgendeinen Job gekriegt hat. Ja. Vielleicht hat er gespitzt auf einen Co-Trainer wieder irgendwo. Und das, glaube ich, war dann, darum ist der so schnell weg gewesen. Ist natürlich auch saudeppert. Jetzt hast du, weiß ich nicht, wie viele Spiele, der hat ja nur 9 Spiele gehabt.
7 Runden oder gehabt?
Ja.
Und ein Cup-Spiel.
Ja, genau. Also nach ganz wenigen Spielen ist schon wieder der Trainer weg. Hat natürlich jetzt kein besonders gutes Bild gemacht. Und wer ist wieder eingesprungen? Der Maximilian Ritscher. Mhm. Also das muss man ihm schon lassen, also dass er treu ist er schon.
Absolut, ja. Ja.
Und da war er vielleicht jetzt nicht ganz so erfolgreich, aber das war auch kein Wunder, weil da war eigentlich, sind wir da richtig schwer am Boden gelegen. Nach der Ritscher 2. Und der war aber, dann ist die nächste Überraschung gekommen. Also genauso überraschend, wie der eine aufgehört hat, ist die nächste Überraschung gekommen. Josef, mit wem hättest du eher gerechnet als Trainer in der Zeit?
Meinst du jetzt statt Didi?
Oder? Ja, genau. Also in der Zeit, wo der Ritscher die zwei Spieler gehabt hat, hat jeder gewusst, das passiert jetzt irgendwas. Mhm. Das machen sie nicht nur mal, weil das kannst du auch nicht bringen. Das dauert immer nur ein paar Spiele bis zum Saisonende und das war halt nur zwei. Mit wem hättest du gerechnet, ganz ehrlich?
Boah, das ist eine schwere Frage, weil die Wege des Herrn CEO sind unergründlich und ich hätte damit gar nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Ja.
Wo ist es, du bist der Spezialist für Trainer?
Also ich habe auch nicht gewusst, wenn es da jetzt das auszuzaubern oder dass das so schnell dann geht. Ich mein, ja. Mit dem Küper habe ich nicht gerechnet, beim WRC ja. Relativ
erfolgreich. Ich hätte also mit Jürgen Barnes hätte jetzt sofort gerechnet, ne? Hättest natürlich nein gesagt,
weil, ja, sehr klar.
Weil das kann man nicht machen. Ja, sehr klar. Nein. Die kennen jetzt alle Portugiesisch und
ja, genau.
Mit denen kann ich, da habe ich jetzt nichts angefangen.
Ja, genau.
Nein, aber habt ihr, das war wirklich...
Aber mit dem habe ich gar nicht gerechnet.
Und ich habe eigentlich auch geglaubt, dass sich das keiner antwortet, ganz ehrlich. Wir haben da zu der Zeit haben wir quasi so einen schlechten Ruf gehabt und sind auch medial so durch den Kakao gezogen worden. Also nicht nur der CEO, der sowieso dann auch, aber insgesamt der Verein hat zu dem Zeitpunkt zumindest was Kontinuität, also so ein schlechtes Bild abgegeben, dass ich mir nicht gedacht habe, dass sie das irgendwie antwortet. Und dann hat sich doch einer da. Auch mir. Was treibt, kennst du,
hast du ihn? Ich kenne ihn, ich habe in der Unter 21
gegen ihn gespielt,
in Klein, bei der Vorwärts. Und da hat er gesagt, da haben wir hergehört, zweistellig, lieber Didi, das stimmt nicht. Wir haben gegen Rapid verloren, ich glaube 3 oder 4-1. Und ich kenne ihn und ich finde das, war sehr überraschend, aber ich finde das Weltklasse, wie er als Trainer auftritt. Er hat einen Schmäh, er hat gleich die Mannschaft in seinen Bann wieder gezogen und das absolute, das ist meine Meinung, absolute Weltklasse, was er jetzt da geleistet hat.
Wie war er denn so als Gegenspieler?
Ja, technisch ein sehr guter Fußballer, ja, und ungut.
Das wollte ich hören. Auf das habe ich, ja. Er war wirklich. Ja.
Aber er war ein sehr guter Fußballer.
Ja, aber als Gegenspieler?
Ja, und immer mit der Schiri hat er beschäftigt. Nicht nur die Gegner, sondern die
Schiedsrichter. Am Feld auch schon?
Ja, ja.
Als Spieler auch schon?
Ja, ja, da
ist Jürgen nickt. Du hast ja gegen ihn direkt.
Ja, ja.
Hast du ihn so richtig einmal?
Ja, ab und zu halt, wenn es sein hat müssen.
Ich glaube, ich habe da so eine Szene in Erinnerung, wo er schon relativ hoch geflogen ist und du so unten durchgeglitten bist. Und
das kann dann passieren,
hat
er so,
das hat passt.
Ab und zu muss man
zeigen. Alles klar, zu der Zeit war das das einzig Normale, was man da machen hat können. Ja, und dann kommt er wirklich zum LASK. Es wird heute noch gemunkelt, warum? Ich habe nicht wirklich eine Idee. Hat von euch irgendwie eine Idee, was er da kriegen hat, dass er eigentlich vom Trainer des Jahres, Cupsieger beim WRC, plötzlich sagt er so, okay, jetzt geht's zum Vorletzten.
Reizvolle Aufgabe. Er kennt den Verein.
Er kennt die Liga.
So. Ich glaube, dass er seine Mission da noch nicht ganz fertig gemacht hat.
Er hat das Gefühl gehabt, da gehört
noch was gemacht. Ich glaube, dass er da die Mission, da, die war noch offen.
Ich glaube, beim WRC, glaube ich, mehr erreichen hat er nicht können.
Ich glaube, ja, dass der Plafond ein wenig erreicht.
Ja, genau. Aber,
das stimmt.
Wie gesagt, der LASK ist eine Marke in Österreich.
Ja. Und wie der Klopp zu sagen pflegt, das da drüben ist ein Wiesen, der Platz, und da hätte er ein Stadion gehabt. Ja, wie gesagt, wir spielen jetzt kurz eine Musik und nach dieser Musikpause kümmern wir uns um diese sensationelle Zeit, die er dann geliefert hat. Gleich nach der Musikpause. Eine sehr kurze Musikpause und schon geht's weiter. Damit wir nicht vergessen, über was wir geredet haben, nämlich über den Don Didi und sein Comeback. Wir haben jetzt natürlich schon geredet über die Gründe, warum er gekommen ist. Dass man da vermutlich seine Mission noch nicht erfüllt war. Und dann hat er das erste Spiel gegen eigentlich sein ich sage mal Herzensverein, das gibt er offen zu, hat er das erste Spiel gegen seinen Herzensverein. Mit einem am Boden liegenden Verein. Und wer war mit?
Dabei.
Josef, du warst dabei. Und dann haben wir. Genau. Und dann haben wir die quasi, ich meine, so muss man das sagen, eigentlich hergescheibelt. Ziemlich.
Ja, völlig also unerwartet.
Die waren absolut chancenlos, würde ich sagen, an dem Tag. Aber da muss ja irgendwas passiert sein. Man ist Jürgen und Amir ist jetzt Trainer. Wie gibt's das, dass im Kopf plötzlich so ein Schalter umgelegt wird?
Ich glaube einfach, aus meiner Sicht aus, ich glaube, dass heutzutage die Spieler alles haben. Ich glaube, dass sie auf einem Top-Niveau vorher schon waren. Aber ich glaube, du darfst, also ich sehe das ist aus Spielersicht, ich glaube einfach, du darfst den Spieler, den Menschen dahinter nicht sehen und er hat eine irrsinnige Gabe, der Didi, dass er dann Zugang zu den Spielern findet, dass er den Spaß wieder vermittelt. Und dann gingen viele Dinge einfach leichter von der Hand, weil ich glaube einfach, dass sie vorher auch schon wirklich physisch einfach auch top beieinander waren. Aber ich glaube einfach, dass du einfach eher eine Gabe hast, wo er sagt, jetzt bringt er genau den Switch rein mit Spaß und so weiter. Und dann da gingen viele Dinge wieder von selber.
Ich gebe Ihnen Jürgen da absolut recht. Ich glaube, dass der Didi die Sprache der Fußballer spricht. Genauso wie er bei den Interviews ist, er ist sehr ident, transparent. Und ich glaube, dass er das sehr gut vermitteln kann, auch den Spielern gegenüber.
Dass Josef, wenn du jetzt die Mannschaft vorher angeschaut hast, und die Spieler, und dann nachher das Spiel gegen Rapid, wer war für dich die größte Überraschung von der Steigerung her?
Von der Steigerung? Der Usur, den ist definitiv der Knopf aufgegangen. Und ich glaube, hat nicht Eder Adeniran dann auch wieder getroffen. War das nicht der zweite Torschütze, wenn ich mich täuscht? Also die zwei, die eigentlich eher weniger gesagt haben, ja, beziehungsweise mein Eindruck war, der Didi hat es geschafft, dass er wieder eine Mannschaft draus macht. Ja, vorher waren das gefühlt aus Zuschauersicht, ja, weil was weiß ich schon. Söldner, die sich denken, ja, super, ich spiele beim LASK, ich kriege super Kohle, aber der Rest ist mir wurscht. Ja, und der Didi schafft es aber, dass sie sagen, oder dass sie jetzt wieder das Mindset haben, wir sind LASKler. Ja? Mhm. Wir halten zusammen.
Mhm. Also, du hast jede Menge Kicker schon gesehen, kommen und gehen gesehen. Und die Zeit vorher hast du auch den Eindruck gehabt, das sind einfach ein zusammengewürfelter Haufen, der eigentlich nur Kohle erholt und.
Ja, es war sicher, waren einige Spieler ganz weit weg. Zum Beispiel der Horvat war ein Schatten von sich selbst bis zu dem Zeitpunkt. Und da vorne rennt er wie Auftrat. Also da ist sicher was passiert in den Köpfen. Was halt der Kübauer auch macht, der sagt den Spielern nicht, was er falsch macht, sondern eigentlich sagt einer das, was gut kennen. Und das ist das, was dann funktioniert. Der gibt einer das Selbstvertrauen, kommt mir so vor, und das rennt dann. Und man hat ja die letzten Spiele gesehen, es rennt, es geht dahin, du spielst gegen Hartberg, weißt ganz genau, das verlierst du sowieso nicht.
Ja, für mich die größte Überraschung war der Bochade.
Ja.
Also der ist immer umgerannt wie ein feuchter Fetzen, sage ich mal, körpersprachlich. Der ist, war, also nichts war das, gar nichts. Der hat keinen Zweikampf gewonnen und nichts. Und dann spielt er das erste Spiel und hat eine hundertprozentige Zweikampfquote gehabt in Wien. Also ist das allein Spaß? Kann man das allein mit Spaß und Fußball hinbringen?
Ja, schon. So wie du sagst, es ist dann einfach das Positive immer zum Hervorheben. Und wenn die Sprache halbwegs gleich ist, dann ist es absolut möglich, ja. Mhm. Auch in der kurzen Zeit, auf alle Fälle. Und du brauchst im Endeffekt nur einen kleinen Stein, der was zum Erfolg führt, und dann okay. ist das, rennt es von selber fast.
Und das war ein sensationeller Switch. Ja. Und jetzt haben wir eigentlich eh schon besprochen, aber dass er 6 Spiele oder 7 Spiele in Serie gewinnt, das ist ja ganz ein
Meisterkurs.
Ja genau, da kommen wir jetzt, das war meine nächste Frage gewesen. Was ist da noch möglich? Geht da noch was? Oder ist das Ende? Sind wir über dem Niveau derzeit, was wir zuerst drunter waren, sind wir jetzt drüber. Wird sie im Schnitt das mit der Meistergruppe ausgehen?
Also ich glaube, die Liga ist sehr ausgeglichen. Mhm. Ist total untypisch, dass sie gar keiner absetzt. Also ich glaube, dass heute alles möglich ist. Meistergruppe auf alle Fälle, also da ist kein Zweifel daran. Aber ich glaube, dass sogar heuer sogar mehr drinnen ist.
Platz?
Ganz oben.
Ganz oben. Auch mehr.
Ja, es ist wirklich, also heuer die Meisterschaft, wie der Jürgen gesagt hat, sehr ausgeglichen. Mhm. Salzburg wackelt, ja. Mit guten Ergebnissen, dann wiederum eher nicht so guten. Dann habe ich mir gedacht, Rapid kommt einmal eine Zeit lang weg. Die haben auch jetzt momentan wirklich aktiv. Und ja, der LASK ist voll im Kommen. Es ist alles möglich. Also Meistergruppen auf jeden Fall, würde ich sagen. Und nach oben hin ist wirklich alles möglich. Also ich sage einmal Top 3 auf jeden Fall.
Boah. Josef?
Ja, ich glaube auch, es ist alles möglich. Ich bin nur als langjähriger LASK-Fan, ich traue dem Frieden nicht, ehrlich gesagt. Und vor allem mich zurückerinnert, das erste Mal, wo wir nach langer Zeit wieder am Meistertitel dran waren, sperren sie uns in Riga ein.
Das nächste Mal, wie
wir
knapp
dran waren. Das nächste Mal haben wir ein bisschen ein Corona-Training.
Haben wir ein bisschen ein Problem gehabt
mit dem Training. Und jetzt ist es auch fast momentan so schön, um wahr zu sein. Aber ich glaube, diesmal wird es, ich glaube, dass wir diesmal sehr weit oben mitspielen und das ähnlich ist wie letztes Jahr, weil da ist ja auch bis zum Schluss hätten ja 4 Mannschaften Meister werden können. Ja. Und ich glaube, dass wir da trotzdem mitmachen, wann nicht irgendwas passiert.
Ja, Wolsi, wir warten schon so lange. Wir warten schon so lange auf irgendeinen Erfolg.
Naja, mir fällt da nur was Witziges dann dazu ein, weil wir haben ja vor der Saison bei uns im Fanclub immer eine Prognosenabgabe.
Okay.
Und da gibt es halt alles Mögliche.
Also Meistergruppen. Kommando Kremstal, muss ja, dazu sagen.
Meistergruppen, Name spielen mit etc. Und ich bin der letzte Gewinn in der Ding und war eh schon alles vergeben, habe ich dann gesagt, ja, wir wären Meister, Cupsieger und Blau-Weiß steckt da. Alles ist möglich. Zum jetzigen Zeitpunkt.
Boah, das sind Prognosen, ich traue mir da nicht mitgehen. Also ich bin auch gebeutelt von, was weiß ich, 40 Jahren LASK-Fan, bin ich so gebeutelt, dass ich genau weiß, immer wenn du glaubt hast, jetzt sind wir dran, dann ist irgendwas gekommen. Irgendeine Katastrophe. Ich hoffe nur, dass die Katastrophe jetzt diesmal nicht hausgebacken ist, weil das haben wir auch immer geschafft, dass wir so eigene Katastrophen entwickelt haben. Ich wünsche mir, dass das die Saison so, nachdem alle gleich schlecht sind, möchte ich fast sagen, oder die eigentlich besser sein müssen, diesmal ein bisschen nachlassen und alle ziemlich ausgeglichen sind. Ich wünsche mir, dass wir auf jeden Fall mal oben sind. Ja, dann ist schon mal, ich glaube, dann fällt schon mal viel Druck weg, wenn du oben bist, wenn du nicht mehr ansteigen kannst oder nicht mehr in Gefahr bist, abzusteigen, fällt viel Druck weg. Und dann, glaube ich, ist alles möglich, aber ich glaube, der Meister nicht. Ich glaube, der Meister werden wir nicht. Ich sage 3 maximal. 1?
Mhm. Ja.
Jürgen sagt 1. Amir sagt?
1-3.
Ja, 1-3 gibt es, du musst eine Zahl sagen.
Ja, das ist,
ich sage 3.
Also ich muss da ganz ehrlich sagen, ich bin immer Laskler gewesen. Bis zum Schluss werde ich es auch bleiben und irgendwann einmal kommt man wieder einmal Meister werden.
1.
1.
Josef?
Ich habe 2, aber ich freue mich schon auf die Europacup-Auswärtsfahrten.
Ah. Also, wo fahren wir hin?
Wo fahren wir hinfahren?
In die Provinz wieder oder fahren wir in Euroleague irgendwo mal drum?
Nein. Irgendwo Aserbaidschan Champions League oder was?
Das war super. Also das war eine super Auswärtsfahrt. Also 1.
1, definitiv 1.
So, nachdem ich jetzt ich der bin, der jetzt den schlechtesten tippt hat, brauche ich jetzt eine Pause, weil das muss ich jetzt erklären wahrscheinlich. Und nach dieser Pause, also wir spielen jetzt 2 Songs, das wird ungefähr 6-7 Minuten dauern, 8 Minuten dauern, machen wir Teil 2 vom Jahresrückblick. Das muss ich erst einmal verkraften, dass ihr alle so positiv seid. Das geht mir gar nicht ein. Wir spielen ein bisschen Musik und kommen dann in 8 bis 10 Minuten wieder mit Teil 2, zweite Halbzeit von Legendär und Ehr. Stay tuned! Also die Toten Hosen haben gezeigt, wie das bei mir daheim unterm Christbaum, wenn ich singe, aus sie anhorcht. Teil 2. ich stehe auf so schräge Versionen von... wer von euch ist ein guter Sänger? Keiner.
Nächste Frage,
okay. Dann bleiben wir lieber beim Jahresrückblick. Der Jahresrückblick, der nächste Teil heißt aus Sicht der Fanszene. Leider hat die Landstraßler haben einen Todesfall in ihren Reihen und dann deswegen kommen sie erst in der Jänner-Sendung und wir machen diese Geschichte aus der aktiven Fanszene, machen wir dann erst im Jänner. Trotzdem möchte ich ein bisschen darauf eingehen. Josef, Semper Fidelis ist dein Fanclub. Ich sollte von Christoph Balber schön grüßen.
Schöne Grüße zurück.
Du vertrittst ihn sehr würdig, also dein Fanclub, hat er gesagt. Und wir können jetzt einmal kurz drüber reden. Semper Fidelis ist relativ ein alter Fanclub, sage ich schon mal jetzt, oder?
Genau, den gibt es seit 1996.
Ja.
Also wir haben nächstes Jahr dann 30-Jahres-Jubiläum. Und so ein echter eingeschworener Haufen. Ja, ganz gute durchgemischte Truppen. Wir stehen ja in derselben Reihe immer mit dir.
Mit Legendär.
Und, genau.
Weil miteinander sind wir so ein bisschen, schauen wir ein bisschen was gleich.
Genau.
Wie viele Mitglieder seid ihr?
Schwer zu sagen. Irgend so zwischen 20 und 30.
Ja, okay. Na, das passt gut. Also miteinander sind wir Macht.
Ja,
legendär.
Genau.
Und Kommando Kremstal ist etwas öder.
Ja, aber...
Wie viel?
1992 gegründet.
92, also boah.
Wir haben aber eh laufend solche Stories. Mittlerweile waren wir ja im Athletica wieder,
ja,
mit super Fotos.
Okay, sehr gut, ja. Da kommt schon was zusammen, ja. Ja, über die Zeit. Semper Fidelis plant wahrscheinlich eine Mega-Choreo zum 30. Geburtstag?
Ist mir jetzt noch nicht wirklich was bekannt, eher was Kleines. Wir sind selbst noch in Diskussion, wie und was.
Also so... wie Vikings und so,
also
und
das so
dreimal 15 Minuten unterbrechen. Nicht so. Ist nicht zum Rechnen
eher damit. Nicht,
ja. Schade.
Schauen wir mal.
Wir hätten uns da ein bisschen beteiligen können. Bei 2004, legendär ist 2004, also wir schauen sich das jetzt einmal an, wie ihr das macht und genau, dann überlegen wir auch, ob wir da was Ähnliches starten. Jürgen, wie viele Spiele hast du im Stadion gesehen?
Ja, im nächsten Stadion?
Ja.
Ich glaube, es waren 5, habe ich gesehen.
5. Wie viele davon waren mit Support und wie viele ohne? Oder fällt einem das eigentlich nicht so? Schließt man das konzentriert aufs Fußball?
Nein, schon. Man merkt schon. Also es war schon schräg, muss man ehrlicherweise sagen. Wahrscheinlich auch verständlich. Wird es ja gar nicht so, weil ich nicht involviert bin in der Geschichte. Aber als Spieler ist schon, es hilft dann schon, wenn ein bisschen Stimmung ist.
Schon.
Ja, natürlich. Also mit dem neuen Stadion überhaupt. Ja. Also es war damals schon sensationell, damals immer. Aber natürlich mit der Laufbahn war immer früher halt das große Thema halt. Und wenn jetzt gefühlt bei 15.000, 16.000 Zuschauern.
Was war supportmäßig das geilste Spiel, wo du sagst, da haben sie uns richtig durchdrungen? In deiner aktiven Karriere?
Ich glaube, natürlich, weil wir gewonnen haben damals, aber es war auf der Kugel oben Rapid zu Hause 5-0.
Wo man dann den Trainer rausgeschmissen hat?
Weiß ja natürlich auch so.
Also es ist extrem gefährlich, als Last-Trainer mit 5-0 gegen Rapid gewinnen, du bist sofort am nächsten Tag, nein, in der Halle, also der noch ein Spiel.
War das, also in voller Euphorie haben wir die Mitteilung gekriegt.
Super.
Das heißt, ich glaube, da war keiner Scherz oder so. Aber da, das war schon natürlich mit dem Resultat natürlich dazu, aber das war, Rapid ist immer, auch weil die andere Fanseite auch natürlich Stimmung macht, aber da waren wir, das war richtig, richtig top.
Markus, wir haben jetzt gewechselt, der Amir ist der Co-Trainer gewesen, der hat die erste Halbzeit gemacht und jetzt kommt der Trainer, der Lars Gledis, Markus Eitel, bekannt aus der vorverletzten Sendung, glaube ich, so in etwa, heute haben wir ja schon 88, Wahnsinn. Warst du selber im Stadion einmal in so einem Fansektor drin oder hast du aufgrund dessen, dass du immer gespielt hast oder selber Trainer warst, keine Zeit gehabt für
Fan-Dasein? Ganz wenig bis jetzt, ehrlich gesagt. Fansektor ganz wenig.
Das ist sehr empfehlenswert. Also falls wir mal übrige Dauerkarten haben, ja, nehmen wir die einmal mit. Du hast jetzt eh mit den Ladies, ich habe jetzt Pause.
Ich bin Pause, genau.
Also jetzt ist ein Auswärtsspiel GRK, da kannst du morgen mit uns mitfahren.
Okay.
Ich frage mal daheim, ob es dir. Nein, aber.
Das Kind hat eisig werden gerade.
Ja, okay. Bist du jetzt froh, dass es Ruhe ist, oder?
Ja, sicher. Sicher ist eine intensive Zeit gewesen und jetzt mit der Familie, das genieße
ich
auch.
Aber ich bitte das trotzdem auch, dass du mal zwischen Semper Fidelis und Legendär zwischen uns einstößt in die Reihen und dass du mal so richtig ein Spiel mitverfolgst. Vielleicht zur 30-Jahr-Choreo von Semper Fidelis.
Genau.
Dann baut's mir
ein.
Baut's mir ein.
Achso, sagen wir
jetzt. Du musst jetzt die... Weil die können uns kein Stadionverbot geben. Du bist der Mitarbeiter. Die können uns kein Stadionverbot geben. Das ist eine geniale Idee. Das ist eine geniale Idee. Ah ja, du bist jetzt da als Co-Trainer dann bei den Amateure.
Ja.
Ihr zwar holt die Büros,
ja.
Weil euch können uns nicht rausschmeißen. Und
das ist ein fantastischer Plan.
Ein Schalum oder so.
Vor allem wieder in den alten Modus
zum Platz gewesen. Okay, nein, wir überlegen uns da noch wirklich was Gescheites.
Ja, aber nicht jetzt nur Lehrer herreden, sondern wirklich mal einladen, gell? Ich stelle mich, das machen wir schon gern.
Von dem kannst du ausgehen.
Okay.
Von dem kannst du ausgehen. Und vor allem, wenn wir wirklich einmal Meister werden, dann gehen wir alle gemeinsam zur Meisterfeier. Weil ich habe eigentlich gerechnet, ich muss mindestens 100 Jahre werden, dass ich das nicht mehr erlebe. Aber wenn das früher geht, ist mir natürlich auch recht, dann habe ich das erledigt. Sollte ja. Ich noch ausgehen?
So weit wird sich ja einig,
muss ich sagen. Ich will ja nicht 100 werden, als der. Das ist ja jetzt schon so mühsam oft. Aber gut. So, reden wir über was anderes.
So, der Pöckl.
Ja?
Vor dem Spiel, wo bist du? Sei am Froschbergcafé mit den Semper Fidelis oder mit Kommando Krebsdal
also
auf der Tankstelle.
Also war schon nicht ganz auf Eich, was
weißt du nicht. Okay, also Tradition, Kommando Krebsdal, Kommando Krebsdal trifft sich vor dem Spiel immer auf der Tankstelle. Semper Fidelis? Ja,
der billiger ist.
Ja,
mitdenken hast.
Kannst du ja vermummen schon, dass man die nicht kennt. Und wo trifft sich hier beim
Café Froschberg? Wir treffen uns im Café Froschberg oder, wenn es schön ist, am Kögelberger Platz.
Im Sommer. Okay. Legendär trifft sich erst im Stadion. Und da auch nicht immer gleichzeitig. Aber wir werden schon irgendwas organisieren. Also, das bleibt dabei, wir machen mal ein Spiel, wenn ihr gerade nicht beschäftigt seid oder Pause habt oder sonst was, dass wir mal richtig ein Match uns anschauen.
Sehr gerne.
Werden wir natürlich auch das digitale Aufnahmegerät mitnehmen. Ich habe jetzt unlängst, Didi Kübauer recherchiert und da hat es in die 90er Jahre, war er mal gesperrt und dann ist er im Block West gestanden. Oh, heilig. Dass das einmal unser Trainer wird, das hätte ich zu dem Zeitpunkt niemals vermutet. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Wir sind bei den Fan-Geschichten, da machen wir dann eh noch, der Boykott ist Gott sei Dank jetzt beendet. Und ich glaube, Markus, du hast mich früher gefragt, wie jetzt so ein bisschen der Stand ist bei den Fans mit dem Verein. Ich würde sagen, es ist gerade ein bisschen so Waffenstillstand, würde ich jetzt einmal sagen. Funktioniert eigentlich etwas.
Nein, im Gegenteil, es ist fast zu schön, um wahr zu sein. Darum also, habe ich ja vorher meine Bedenken geäußert. Also es ist wirklich Harmonie pur, man kennt das so nicht.
Also ich war ganz erstaunt, dass im Feendorf beim Last Christmas, im Feendorf hat es eine eigene Hütte gegeben von den Landstrassler. Also ich erinnere mich an Zeiten, da haben sie nicht einmal einen eigenen Biertisch aufstellen können, um die Fanutensilien verkaufen zu dürfen. Und jetzt auf einmal ist es möglich, dass dort verkauft wird. Also Punsch für die gute Sache. Also wir hoffen, dass diese Entwicklung weitergeht. Es sind ein paar Punkte, sage ich mal, haben sie erledigt oder sind erledigt worden. Das machen wir dann in der Jänner-Sendung mit den Landstraßler insgesamt. Aber es ist momentan nicht nur der Erfolg, der vielleicht die eitle Wonne verursacht, sondern es ist auch, sage ich mal so, eher ruhig im Verein. Das haben wir ja eigentlich gar nicht so gewohnt. 2014 hat schon mal ein Last Christmas gegeben und da haben ein paar Leute, also da hat die Mannschaft singen müssen. Jürgen, war das was gewesen für dich? So Lied einspielen, singen?
Nein.
Ihr könnt es ein wenig mithorchen, vielleicht erkennt ihr den einen oder anderen. Also die LASK-Mannschaft hat damals Last Christmas auf Last Christmas umgedichtet und das ist schon eine ziemlich schräge Version und die horchen wir uns jetzt mal auf, vielleicht erkennen wir irgendeinen von denen, die da mitgesungen haben. David.
Miro Klose war nie der spektakulärste Stürmer seiner Zeit. Nicht der technisch feinste, nicht der schnellste, nicht der lauteste, aber vielleicht war er der zuverlässigste. Er war da, wenn es zählte, auf der größten Bühne, ohne Pose, ohne Drama, ohne Inszenierung, aber immer mit vollem Einsatz. 137 Länderspiele, 71 Länderspieltore, Weltmeister, Rekordhalter, Zahlen, beeindruckend, aber sie erklären ihn nicht. Was Miro Klose besonders macht, ist die Haltung hinter seinen Treffern. Er hat nie den Schiedsrichter getäuscht, obwohl er es gekonnt hätte, nie den Trainer öffentlich unter Druck gesetzt, obwohl er es gedurft hätte und nie das Rampenlicht genutzt, obwohl es ihm eigentlich zugestanden hätte. In einer Ära der Egos war er immer Team. In einer Ära der Posen war er Haltung. Miro Klose, ein Antistar. Und Protagonist in der neuen Ausgabe der 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.